alles ein bisschen anders ist, das hält uns fit. Der Predigtext für diesen Sonntag ist ein kurzer Abschnitt aus dem Jakobusbrief. Der Jakobusbrief ist ein sehr praktischer Brief. Und am Ende dieses Briefes schreibt Jakobus, wie Gemeinde mit Kranken und mit Leidenden umgehen soll. Und dabei wird deutlich, dass es nicht nur um körperliche Heilung geht, sondern um ganzheitliche Heilung. Und daher habe ich die Predigt überschrieben mit ganzheitlich heil werden. Jakobus schreibt im 5. Kapitel, Verse 13 bis 16, so ziemlich am Ende, so ganz praktische Anweisungen. Wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Ist jemand voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl einsalben und über ihn beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Das sind ganz praktische Anweisungen, wie wir in der Gemeinde mit Krankheitsnot, mit Leiden, mit Schwierigkeiten umgehen sollen, aber auch mit Konfliktsituationen. Zunächst geht es um Krisen und um seelische Belastungen. Wenn jemand Schweres durchmacht, soll er beten. Und dabei ist hier bei Schweren gedacht wirklich so an das ganze Spektrum von schweren Dingen, von Arbeitslosigkeit angefangen, Unfälle, finanzielle Nöte, Trauer um liebe Menschen, die verstorben sind, Krisensituationen, Stresssituationen, ja und alle möglichen seelischen Nöte und Probleme. Im Prinzip eigentlich genau das Gegenteil, was im anderen steht, nämlich ist jemand voller Zuversicht. Man könnte auch übersetzen mit ist jemand gut drauf. Also, wenn man nicht gut drauf ist und wenn man gut drauf ist, dafür gibt es jeweils Anweisungen. Und diese Gegenüberstellung von schweres Durchmachen und gut drauf sein zeigt, dass beides, das ganze Leben letztlich in die Gegenwart Gottes gehört. Wir sollen Freud und Leid mit Gott teilen und immer in seine Gegenwart bringen. Notlagen und Krisen mit Gott teilen und im Gebet immer wieder abgeben. Mir hilft das, wenn ich schwere Dinge, Probleme, Fragen, Sorgen im Gebet einfach abgeben kann. Immer wieder vor meinem himmlischen Vater aussprechen. Er weiß, was ich brauche, steht in der Bibel. Hat Jesus gesagt, der Vater weiß, was ihr braucht, viel besser als ihr. Von daher, ich muss ihm gar keine Lösungsvorschläge unterbreiten. Der weiß es eh besser. Und dieses immer wieder Herz ausschütten und abgeben bewahrt dafür, dass wir verbittern in Notlagen oder an Schwierigkeiten. Und wenn es uns gut geht, wenn wir sozusagen gut drauf sind, dann vergessen wir Gott ganz leicht. Daher die Aufforderung, dann eben Loblieder zu singen und wiederum das mit Gott zu verbinden. Denn wenn es uns gut geht, fragen wir in der Regel nicht, Gott, warum geht's mir so gut? Aber umgekehrt fragen wir oft, Gott, warum hast du das zugelassen? Also unser ganzes Leben, Freude und Leid, gehört in die Gegenwart Gottes, sagt Jakobus. Schweres geben wir im Gebet ab, Gutes nehmen wir dankbar aus Gottes Hand. Und das soll uns bewahren, dass wir Gott nicht aus den Augen verlieren, dass wir in schweren Zeiten eben nicht verbittern und in guten Zeiten nicht gedankenlos werden und Gott aus dem Blick verlieren. Und dann geht's um konkrete Krankheitsnöte in der Gemeinde. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl einsalben und über ihn beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünde begangen hat. Jakobus beschreibt hier einen ganz normalen Vorgang. Wenn jemand schwach ist oder krank, soll er die Ältesten, also die Gemeindeleitung, die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie ihm im Namen des Herrn mit Öl salben und über ihn beten. Leider wird das meistens erst in sehr extremen Krankheitssituationen angewandt. Also das letzte Mal schon länger her, dass wir als Älteste gerufen wurden. Zum Beispiel bei einer Krebsdiagnose oder bei ganz schweren Erkrankungen, dann werden die Ältesten gerufen. Also wenn es ganz schlimm ist, dann ruft man die Ältesten. Vorher geht man nur zum Arzt oder ins Krankenhaus. Das ist natürlich auch wichtig und das ersetzt das ja auch nicht. Natürlich soll man zum Arzt gehen, ins Krankenhaus gehen. Aber ich habe den Eindruck, dass erst wenn gar nichts mehr geht, wenn es ganz, ganz schlimm ist, dann werden die Ältesten gerufen. Jakobus hat das aber anders gemeint. Er verwendet hier zwei Worte für Krankheit. Einmal, wenn jemand krank ist, und der Kranke. Das sind zwei unterschiedliche Worte im Griechischen. Und in beiden Begriffen steckt das Wort Schwäche. Es geht also ganz einfach um körperliche Schwäche. Und diese beiden Begriffe bedeuten ganz einfach krank. Also keine besonders schwere oder lebensbedrohliche Krankheit, sondern wenn jemand krank ist. Gut, zum Schnupfen muss man jetzt nicht die Ältesten holen. Das geht auch so wieder weg, das weiß man ja. 7 Tage, dann ist vorbei. Aber ich frage mich schon, woran liegt das, dass die Ältesten wirklich nur in ganz extrem schwierigen Krankheitslagen, in lebensbedrohlichen Situationen gerufen werden? Ich möchte jetzt nicht auf mögliche Gründe eingehen, sondern euch ermutigen. Nimm das in Anspruch, ganz selbstverständlich. Ruft an bei einem der Ältesten oder bei mir und sagt, hier, könnt ihr über mir beten. Es ist ja keine Empfehlung, sondern wirklich eine biblische Anweisung, wie wir mit Krankheit umgehen sollen in der Gemeinde. Wichtig ist, von wem die Initiative ausgehen soll. Das finde ich auch sehr spannend. Nämlich von der kranken Person. Und das hat eine ganz besondere Bedeutung. Jakobus betont in diesem Abschnitt ja den Glauben. Das vertrauensvolle Gebet, sagt er. Wörtlich, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Es sind also nicht die Ältesten, die retten, und auch nicht das Öl, sondern es ist der Glaube, der rettet. Der vertrauensvolle Glaube, das Glaubensgebet wird retten. Und Jakobus lässt keinen Zweifel daran, dass das Gebet des Glaubens wirklich den Kranken heilen wird und wieder aufrichten. Und wenn nun eine kranke Person die Ältesten zu sich ruft, ist das ein enormer Glaubensschritt. Der Glaube, dass das Gebet der Ältesten retten wird und aufrichten wird, der geht von der kranken Person aus. Also da ist schon ein enormer Glaubensschritt zunächst da. Liegt es vielleicht daran, dass die Ältesten so wenig gerufen werden, weil man dem Gebet nichts zutraut? Mir ist dieser Aspekt sehr wichtig geworden, dass dieser erste Glaubensschritt von dem Kranken ausgehen soll. Und dass wir den jetzt nicht irgendwie überreden müssen, sollen wir mal für dich beten, sondern dass der Kranke sagt, ich möchte, dass ihr zu mir kommt und über mir betet und mich salbt. Ich möchte euch ermutigen, nehmt das in Anspruch. Und vor allem glaubt wirklich an die Wirkung des Gebets. Dann geht es aber auch um den Glauben der Ältesten. Im Namen des Herrn sollen sie die kranke Person mit Öl salben und über ihr beten. Dabei hat das Öl jetzt keine magische Wirkung. In der Bibel steht Öl für den Heiligen Geist und die besondere Gegenwart Gottes, die besondere Zuwendung Gottes. So wurden im Alten Testament Könige, Priester, Propheten mit einer Salbung in den Dienst eingesetzt und beauftragt. Und diese Salbung bedeutete ganz einfach Heiliger Geist. Es wurde der Heilige Geist symbolisch durch diese Salbung auf sie aufgelegt und die besondere Gegenwart und Nähe Gottes. Jesus selbst sagte von sich, dass er gesalbt ist mit dem Heiligen Geist. Also durch die Salbung kommt der Heilige Geist in das Leben eines Menschen. Und das sollen wir jetzt mit den Kranken machen, durch die Salbung im Namen von Jesus. Also nicht in unserem Namen, sondern Jesus selbst wird das dann tun, soll die Kraftwirkung des Geistes auf diesen Menschen gelegt werden und ihm eine besondere Nähe und Gegenwart Gottes zugesprochen werden durch dieses Öl. Das kann man dann sogar spüren. Ich finde das gut, dass in der Bibel Dinge auch immer wie das Abendmahl, dass wir immer was haben, was wir auch spüren können, was wir sehen können, was wir schmecken können und nicht nur Kopf. Wir sind ja nicht nur Kopfmenschen. Vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, was diese Formulierung bedeutet, über ihn beten. Die Ältesten sollen im Namen des Herrn über der kranken Person beten. Über jemand beten ist anders als für jemand beten. Sonst hätte Jakobus ja geschrieben, sie sollen für ihn beten. Aber das hat er hier nicht gemeint, sondern was anderes. Dieser Unterschied ist mir lange nicht bewusst gewesen. Aber seitdem ich verstanden habe, was damit gemeint ist, bete ich anders, wenn ich von einer kranken Person mit den Ältesten gerufen werde, zu beten. Auch sonst, wenn ich um Heilung bete, bete ich anders, weil ich das verstanden habe, diesen Unterschied für jemanden beten oder über jemanden beten. Über jemanden beten bedeutet, den Namen Jesu oder im Namen Jesu, so muss man sagen, im Namen Jesu Heilung auszusprechen für diese Person, über diese Person. So als würde Jesus selbst Heilung aussprechen. Also im Namen Jesu heißt er in seinem Sinne oder für ihn. Er steckt letztlich dahinter, in seiner Vollmacht Heilung aussprechen. Und das ist was anderes als für jemand beten. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn man für jemand betet, und ich habe auch lange so gebetet, hey, du kannst diesen Menschen heilen und ich bitte dich jetzt, dass du diesen Menschen heilst. Und merkt ihr was? Diese Formulierung, du kannst, ist so eine Absicherung. Ich weiß, dass du das kannst, aber wenn jetzt keine Heilung eintritt, dann hast du es halt nicht gewollt. Ja? Du kannst es zwar, aber du willst es dann vielleicht nicht. Woher kommt diese Ansicht, dass er das nicht will? Oder manchmal wird auch gesagt, wenn du willst, dann schenke jetzt Heilung. Wenn es dein Wille ist, dann schenke Heilung. Und dann habe ich eine Erklärung dafür, wenn keine Heilung eintritt. Jakobus geht hier aber felsenfest davon aus, dass das Gebet und die Salbung im Namen von Jesus die Heilung einsetzt und die Person aufgerichtet wird. Der lässt überhaupt keinen Zweifel daran, dass es vielleicht nicht sein könnte. Er ermutigt sogar, wirklich kühn zu beten. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam. Es vermag viel. Das Gebet eines Gerechten wirkt viel, erwartet viel. Denkt nicht klein. Daher dürfen wir wirklich im Namen von Jesus, im Glauben, Heilung aussprechen. Und so bete ich seit einigen Jahren anders, seit mir das bewusst geworden ist. Es war damals durch ein Heilungsseminar. Vielleicht waren auch einige von euch, ja, einige waren sicher auch dabei bei diesem Seminar mit Helmut Blatt und Thomas Penzel, wo mir das so deutlich geworden ist, dieser Unterschied zu beten. Und so mache ich das jetzt. Ich spreche Heilung aus über diese Person im Namen von Jesus. Und dann ist es so, dass Jesus selbst Heilung ausspricht. Und ich konnte Heilung erleben in diesen Gebeten. Und positive Veränderungen in diesen Heilungsgebeten. Das Gebet des Glaubens wird retten und aufrichten. Im Griechischen steht hier das Wort sozo für retten. Es bedeutet sowohl heilen als auch retten. Und in den Heilungsgeschichten von Jesus im Neuen Testament oder auch in der Apostelgeschichte steht meistens dieses Wort sozo, heilen oder retten, und meint dann eben heilen, körperliche Heilung. Frage, warum steht in den meisten Bibelübersetzungen retten? Traut man sich nicht, das so kühn hinzuschreiben, das Gebet des Glaubens wird ihn heilen? Man kann es auch so übersetzen, heilen oder retten, ein und dasselbe Wort, mit unterschiedlichen Akzenten. In anderen Stellen des Neuen Testamentes, wenn es um geistliche Dinge geht, steht Rettung, Rettung vor Sünde, Rettung vor dem ewigen Tod, Erlösung und so weiter. Aber in diesem Kontext geht es ja um Heilung, körperliche Heilung. Sozo hat eine umfassende Bedeutung und meint retten, heilen, helfen. Es geht um ganzheitliche Rettung. Und damit wird auch deutlich, das ist wieder gut an diesem Wort, dass eben retten da steht, dass es umfassend gebraucht ist. Es geht nicht darum, einfach eine Krankheit wegzumachen. So ticken wir ja, ne? Ich bin krank, jetzt muss der Arzt das schnell wegmachen, damit das Leben wieder ganz normal weitergeht. Aber Rettung im umfassenden Sinn ist nochmal was ganz anderes. Der Bibel geht es um mehr als nur einfach Störungen wegzumachen, damit wir wieder unseren ganz normalen Trott weitergehen können. Die Bibel sieht den Menschen immer als Ganzes. Und es geht um Heilung des Körpers, Heilung der Seele und die Heilung des Geistes. Und Jakobus deutet das hier auch an, dass die Ursache einer Krankheit auch an einem Fehlverhalten liegen kann. Denn er sagt, wenn er Sünden begangen hat, wird der Herr vergeben. Dabei wird aber deutlich, es ist kein unmittelbarer Zusammenhang, kein grundsätzlicher Zusammenhang von Sünde und Krankheit. Denn dieses Wenn bedeutet ja für den Fall, dass hinter dieser Krankheit ein Fehlverhalten oder Sünde steht, dann wird der Herr vergeben. Da lohnt es sich schon im Gespräch mal dahin zu schauen und vielleicht auf mögliche Hintergründe zu achten. Aber ganz wichtig, es wird kein Bekenntnis des Kranken erwartet, kein Sündenbekenntnis. Das kommt später im allgemeinen Umgang, dann da sollen wir einander die Sünden bekennen. Aber in diesem Krankheitsältestengebet, wenn die Ältesten zu jemandem kommen, da wird kein Sündenbekenntnis erwartet, dass der jetzt eine Lebensbeichte ablegen müsste. Von daher soll auch kein Druck ausgeübt werden. Vielleicht haben manche deshalb Angst, dass sie denken, ah, wenn die Ältesten kommen, muss ich erstmal beichten. Nein, wenn die Ursache deiner Krankheit mit Sünde zu tun hat, muss das nicht gesagt werden. Der Herr selbst wird vergeben, heißt es hier. Wir wissen ja, dass viele körperliche Erkrankungen einen seelischen Ursprung haben können. Zum Beispiel Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, aber auch ein ungesunder, sündiger Lebensstil. Und das Gebet des Glaubens wird ganzheitliche Heilung schenken, bewirken. Menschen werden seelisch und körperlich heil. Aber man darf das jetzt hier an dieser Stelle nicht nur auf seelische Heilung reduzieren. Das wird auch mit diesem Wort aufrichten deutlich. Lang habe ich dieses Wort auch falsch verstanden, bis ich nochmal gründlich nachgeschaut habe, was das eigentlich bedeutet. Ich habe immer gedacht, aufrichten heißt seelisch aufrichten. Also der Kranke erlebt, wie er seelisch doch wieder gestärkt wird. Steht aber so nicht da im Neuen Testament im Griechischen, sondern aufstehen vom Krankenbett. Ganz praktisch aufstehen steht dort. Ja, man kann dieses Wort sogar mit Auferwecken wiedergeben. Wir dürfen also wirklich Großes erwarten. Wenn wir im Glauben, im Namen von Jesu Heilung aussprechen und die Kraftwirkung des Geistes zusprechen, wird dieses Gebet heilen, retten und aufrichten im ganzheitlichen Sinn. Und dann unterstreicht das Jakobus nochmal, das Gebet eines Gerechten ist wirksam und es vermag viel. Lasst uns viel erwarten im Gebet für Kranke, wenn wir beten. Überhaupt, wenn wir beten, lasst uns wirklich viel erwarten. Das Gebet des Gerechten vermag sehr viel. Und schließlich geht es Jakobus um die Heilung für die ganze Gemeinde. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Es geht hier nicht um eine gegenseitige Beichte im Ältestengebet, also im Rahmen dieses Ältestengebets. Hier geht Jakobus jetzt auf die ganze Gemeinde über. Also wir sind nicht mehr im Krankenzimmer des einen Kranken, sondern jetzt geht es um die ganze Gemeinde. Interessant ist, wie ich schon gesagt habe, von der kranken Person beim Ältestengebet wird kein Bekenntnis erwartet. Es wird lediglich gesagt, falls er Sünden begangen hat, werden sie vergeben. Dagegen wird die ganze Gemeinde aufgefordert, sich gegenseitig die Sünden zu bekennen. Denn das wird sich heilsam auf alle auswirken. Sünde macht krank, das wissen wir, das bestätigt nicht nur die Psychologie. Schon in alten Sprichwörtern taucht das auf, dieser Zusammenhang von Sünde und körperlichen Beschwerden. Zum Beispiel, da ist jemand was über die Leber gelaufen. Oder da geht einem was auf die Nieren. Ach, das geht mir so auf die Nieren, wie der mit mir umgeht. Oder das schlägt einen auf den Magen. Oder andere zerbrechen sich den Kopf durch Grübeln. Also immer sind's Fehlverhalten, die sich körperlich auf uns auswirken. Sünde macht krank. Umgekehrt darf man jetzt aber nicht sagen, dass hinter jeder Krankheit eine Sünde steckt. Denn, das hatten wir vorhin schon gelesen, wenn der Kranke gesündigt hat, für den Fall, falls, dann wird ihm vergeben werden. Und auch Jesus hat diesen Zusammenhang von Krankheit und Sünde ausgeschlossen, dass das generell so ist, dass hinter jeder Krankheit eine Sünde steckt. Aber umgekehrt kann man sagen, Sünde macht krank. Sündiges Verhalten macht uns krank und unsere Beziehungen. Und Jakobus geht es nun darum, dass unsere Beziehungen, dass unser Leben heil wird. Wir alle, dass unser Körper, unser Geist und unser Miteinander heil wird in der Gemeinde. Und darum sollen wir uns gegenseitig unsere Sünden bekennen. Und das wird sich heilsam auf uns und auf unser Miteinander auswirken. Jakobus schreibt hier wirklich von der gegenseitigen Beichte. Das klingt so ein bisschen altmodisch und so katholisch. Aber es werden Störungen in unserer Beziehung zu Gott ausgesprochen. Darum geht es letztlich, dass wir Störungen in uns selber und in unseren Beziehungen gemeinsam vor Gott bringen, aussprechen. Störungen im Miteinander. Und durch die empfangene Vergebung wird die Beziehung zu Gott bereinigt und die Beziehung untereinander. Und so können wir heil werden, seelisch und in unseren Beziehungen und auch körperlich. Jakobus war der Psychologie weit voraus mit seiner Aufforderung, denn auch die Psychologie betont ja, dass Versöhnung und sich verzeihen positiv auf unseren Körper auswirken wird, auf unser seelisches Empfinden, ganzheitlich heil werden. Darum geht es in diesem Abschnitt im Jakobusbrief. Und nun dürfen wir das Heil Gottes ganzheitlich annehmen. Im Abendmahl, was wir gleich feiern werden, bietet uns Jesus sein Heil für alle Sinne an. Wir dürfen das sehen, ihr seht es schon vor euch. Wir dürfen es nehmen, wir dürfen es riechen und wir dürfen es schmecken und aufnehmen. Und wir dürfen es hören, diesen Zuspruch, Christi Leib für dich gegeben und diesen Zuspruch, Christi Blut für dich vergossen. Jesus hat sein Leben stellvertretend für uns gegeben. Er hat sein Blut für uns vergossen und dadurch sind wir mit Gott versöhnt. Unsere Beziehung zu Gott ist heil geworden. Wir sind neue Menschen, heile Menschen geworden. Er hat einen neuen Bund mit uns geschlossen. Wir stehen in einer völlig neuen Situation. Mit unserem Verstand können wir das nie ganz durchdringen und erfassen. Und daher hat uns Jesus das Abendmahl gegeben, dass wir seinen stellvertretenden Tod, die Versöhnung durch sein Blut, die Heilung möglich mit allen Sinnen aufnehmen können. Und als Einleitung und Einstimmung in das Abendmahl singen wir ein Lied, was sehr gut diese Thematik nochmal aufgreift, nämlich Sieh das Lamm Gottes, das die Sünden trug.